SWR 2 Podcast.
Hallo, hallo Leute aus diesem verschneiten Mainz nach Bonn zur Sina. Grüß dich.
Ins verschneite Bonn zu mir. Hallo.
Der Winter ist so richtig angekommen, oder?
Ja, also hier auf jeden Fall. Das merkt man daran, dass die ganzen Bahnen nicht mehr irgendwas auf die Reihe kriegen. Dass überall Stau ist, jede Straßenbahn ausfällt, komplettes Chaos herrscht, dann weiß man, es hat geschneit.
Damit war ja nicht zu rechnen, nicht wahr?
Nein, überhaupt nicht.
Aber für mich ist auf jeden Fall wieder die Jahreszeit, in der ich weiß, yes, ich muss Kontaktlinsen tragen, weil ich, mit Brille im Winter, es ist der absolute Pain.
Ja, ich finde es ganz witzig, weil ich bin ja keine Brillenträgerin, aber also noch nicht. Ne? Es ist ja etwas, was uns allen irgendwann blüht. Aber ich sehe ständig, dass irgendwelche Leute von draußen reinkommen und die einfach nichts mehr sehen können.
Ja, es sieht doch immer richtig
doof
aus. Die
sehen ja aus wie so Comicfiguren.
Wie Comicfiguren, wie so zwei runde große Augen. Ja, du hast absolut recht.
Ja, es sieht sehr süß aus. Aber es gibt vielleicht Abhilfe irgendwann bald. Die Wissenschaft hilft uns wieder sehr. Ich glaube, ich habe ein fantastisches Weihnachtsgeschenk gefunden für alle BrillenträgerInnen da draußen. Und zwar die ETH Zürich hat eine Beschichtung für Glas entwickelt. Und zwar especially für Brillenglas, was Wärme erzeugt. Und wenn Sonnenlicht auf diese Schicht trifft, dann wird das Beschlagen der Brille damit verhindert.
Und ich kann dann aber noch durchgucken.
Das Geschenk. Ja, du kannst trotzdem durchgucken. Genau, das wäre sehr sinnvoll, richtig. Nee, die Schicht ist transparent, du kannst durchgucken. Und es ist irgendwie eine Beschichtung aus Gold-Nanostrukturen. Mhm. Und ja, diese Schicht ist irgendwie so konstruiert, dass, wenn Sonnenlicht drauf trifft, Wärme erzeugt wird. Und diese Brillenschicht kann bis zu 8 Grad Wärme entwickeln, also 8 Grad wärmer werden als die Umgebungstemperatur. Und das sorgt dann dafür, dass eben kein Wasser mehr so leicht auf einem kalten Brillenglas kondensieren kann. Weil das ist ja eigentlich der Grund, warum man nichts mehr sehen kann. Ne? Mhm. Du gehst rein in den Raum, die Luft um uns herum enthält ja auch jede Menge Wasser. Und je wärmer es ist, umso mehr Wasser enthält die Luft. Und wenn dann die kalte Brille in den Raum kommt, dann kann das Wasser ganz leicht da kondensieren am Brillenglas. Und dann siehst du nichts mehr.
Also es klingt jetzt eher ein bisschen kostspieliger, sich das auf seine private Brille zu Hause auftragen zu lassen.
Ich finde, das ist ein super Weihnachtsgeschenk, ne? Wenn man sagt, hier Schatz, ich habe dir eine Gold-Nanoschicht für deine Brille gekauft, damit sie nicht mehr beschlägt. Finde ich eigentlich ganz süß, aber es ist, glaube ich, gar nicht so teuer, weil es ist im Nanometerbereich, wie viel Goldschicht da drin ist. Es gibt ja so Blattgold, ne? Und Blattgold ist 12-mal dicker als diese Beschichtung. Also es ist ultra, ultra thin.
Aber Sina, allerwichtigste Frage, kriege ich das Ding noch für diese Skisaison in St. Moritz?
Nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Also ich glaube, der Artikel ist diese Woche erschienen und die forschen wohl auch schon eine ganze Weile daran, also irgendwie schon so 3, 4, 5 Jahre. Und jetzt haben sie irgendwas entwickelt, was gut funktioniert und jetzt wird erstmal das Patent angemeldet. Und kannst dir vorstellen, es ist zwar die ETH Zürich, weiß nicht, ob in der Schweiz solche Prozesse ein bisschen schneller gehen als in Deutschland, aber also so 1,5 Wochen wird knapp, glaube ich nicht, dass du dann beim Optiker deines Vertrauens schon diese Schicht kaufen kannst.
Okay, dann nächster Skisaison. Aber es ist schon auch mal wieder, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, oder? Weil es gibt ja schon auch sonst so Anti-Fogging-Sprays und keine Ahnung, also ich kenne auch irgendwie den Trick mit Rasierschaum auf die Brille und einreiben oder Spüli.
Das habe ich noch nie gehört.
Ja, du bist ja auch keine Brillenträgerin, du.
Ja, richtig.
Man sucht sich zusammen, was geht. Nee, wirklich, also das habe ich auch mal ausprobiert. So ein Kleckschen Rasierschaum drauf machen, verreiben und dann abspülen. Und dann wird es vielleicht ganz kurz beschlagen, aber es geht viel schneller wieder weg. Ich glaube, es liegt auch bei Spüle liegt es daran, dass Wasser, Oberflächenspannung, bla, irgendwie.
Ja, das hätte ich auch. Also ich weiß, dass diese Anti-Fogging-Sprays tatsächlich eher so hydrophile Eigenschaften haben. Also hydrophil im Sinne von, dass sie Wasser sogar eher anziehen. Und ich glaube, das Problem bei Brillengläsern, wenn ich mir das richtig vorstelle, ist einfach, dass sich da so kleine Wassertröpfchen bilden. Ne? Das ist ja dann einfach auch so ein bisschen getrennt. Ja. Ne? Und dadurch wird das Licht halt anders gebrochen, wenn das auf die Brille schlägt und dann siehst du halt nicht mehr richtig durch. Aber wenn du irgendwie so Anti-Fogging-Spray drauf machst, was das dann so ebenmäßig verteilt, das Wasser, dann kannst du da wieder durchsehen.
Ich lese auch gerade, wie lustig ist eigentlich, dass die Forschungsgruppe besteht aus Dimos Poulikakos und Thomas Schutzius. Ja. Thomas Schutzius hat einen Brillen-Anti-Beschlagschutz erfunden. Ich liebe das. Vielen Dank, Sina.
Ja,
tolles Thema.
Das passt sehr gut.
Sina, wie lange hält sich so bei dir die durchschnittliche Jeans?
Oh, ich habe echt wenige.
Ja.
Deswegen auch nicht so lange.
Gell, also so wirklich, so diese guten alten, keine Ahnung, mein Vater hat irgendwie noch Jeans, die trägt er schon seit 50 Jahren oder so gefühlt. Aber heute, das neumodische Zeug, das hält ja alles nicht mehr.
Aber weißt du, was mein größtes Problem ist? Weil ich bin ja leider so ein Büromensch und ich sitze den ganzen Tag. Ne? Und ich mag auch gern diese Jeans. Also meine Lieblingsjeans ist eine von diesen weiten Jeans, ne? Die so richtig gemütlich sind. Und wenn ich dann stehe, dann sieht es so aus, als wären meine Unterbeine weiter vorne als meine, verstehst du? Weil ich sitze und die Knie werden so ausgebeult.
Ja.
Und dann stehe ich auf und man sieht immer noch diese Ausbeulung und irgendwie, also es sieht dann einfach komplett weird aus. Das ist der Grund, warum diese Hose dann nicht so lange hält.
Meinst du, weil sie dann kaputt geht? Weil sie da abgenutzt wird? Oder
sie verformt sich einfach. Sieht dann so unförmig aus. Und dann denken alle, ich habe irgendwie 30 Meter dicke Knie, keine Ahnung.
Ich würde das niemals denken, aber es gibt auf jeden Fall eine Jeans, die sich 165 Jahre perfekt in ihrer Form gehalten hat. Ich muss sagen, die Farbe, können wir gleich drüber reden, aber es geht um eine Jeans, die wurde jetzt versteigert für $114,000.
Oh, und Denim.
Und das Besondere war, sie ist eben so uralt und sie wurde in einem alten Schiffswrack im Meer gefunden und hat sich bis heute gehalten.
Also unter Wasser.
Ja, unter Wasser. Unter Wasser. Von 1857, da ist dieses Wrack gefunden worden. Dann wurde es jetzt im 20. Jahrhundert, Jahreszahl ist mir gerade entfallen, hochgeborgen. Und das Zeug wurde jetzt eben versteigert. Und das Verrückte ist, also diese Jeans, ich beschreibe sie dir mal, sie ist wirklich noch ne, Form und so, alles top. Auch diese charakteristischen, nur so kein Reißverschluss, sondern so 5 so Knöpfe. Die Farbgebung ist Used Look, würde ich sagen. Also sie ist mehr so weiß und braun auch an Stellen. Da haben wohl die anderen Dinge, die mit ihr verstaut waren, einfach sehr gut abgefärbt. Wirklich viel Blau ist nicht mehr so zu erkennen. Und das Besondere daran ist, die ist von 1857, vielleicht noch ein bisschen früher. Die erste, ne, die Levi's Jeans, die wir heute kennen, sind von 1873. Das heißt, die ist vielleicht ein Prototyp gewesen. Vielleicht hat der Typ sie tatsächlich bei dem Levi's Menschen gekauft und hat dann schon mal, ne, vom Schnitt, weil der Punkt ist, der Schnitt ist exakt der gleiche, die Knöpfe sind exakt die gleichen, sie sind genauso angeordnet, es ist wirklich sehr, sehr ähnlich und deswegen wurde sie wahrscheinlich auch so wahnsinnig teuer verkauft.
Aber ich erinnere mich, oder ich habe mal gelesen, dass diese ganz alten Jeans, ne, die hier immer in der Werbung die Cowboys tragen oder so, dass die ja so steinhart gewesen sein müssen. Ja, ne? Ja. Jetzt sind in dem Jeansstoff ja noch ganz viele andere Materialien drin, die das so ein bisschen weicher machen. Ne? Aber das waren ja, also hättest du auch eine Hose aus Pappe tragen können wahrscheinlich. Ne? Also so ähnlich.
Ja, also ich denke,
vielleicht hat die sich deswegen so lange gehalten.
Vielleicht, die Teile sind einfach unkaputtbar. Also nicht mal irgendwie 165 Jahre Seewasser können die so richtig kaputt kriegen. War wohl von einem sogenannten John Dammit of Oregon, ein Kriegsveteran. Und er war mit dem sogenannten Ship of Gold unterwegs. Das war wohl so ein Schiff, was viel unterwegs war und tatsächlich auch viel Gold an Bord hatte. Und es ist dann wahrscheinlich in Hurricane gekommen und ist untergegangen. Und dann, jetzt hier ist die Jahreszahl 1980er, da wurde es dann gefunden, das ganze Ding.
Aber nicht so eine appetitliche Frage, aber war auch der Mensch noch in der Hose drin oder war es in seinem Gepäck? Oder hat man auch den Rest von dem Herrn aus Oregon oder wie hieß der Typ auch noch mit?
Also die Jeans war wohl gefaltet. Also man sieht tatsächlich auch noch so Faltspuren an ihr heute. Ne? Und die anderen Sachen aus dem Koffer haben ja auch abgefärbt, so braun wahrscheinlich von dem Leder und so. Also die war gut verstaut. Vielleicht war das auch der Grund, warum sie sich so besonders gut gehalten hat. Aber es ist ja schon eigentlich also unfassbar, dass sich Dinge so lang halten. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass auch im Atlantischen Ozean, dass sich das so gut hält. Weil mein Stand der Dinge basiert sehr viel auf dem Vasa-Museum in Stockholm. Kennst du das?
Vasa? Ist das diese Knäckebrot-Marke?
Auch, aber auch ein Schiff.
Auch?
Die Vasa, also kurzer Abriss. Es gab mal einen Typen, so gut habe ich aufgepasst in dem Museum. Ich glaube, ein König, der war ein bisschen größenwahnsinnig und wollte das größte, schwerstbeladenste Kriegsschiff der Welt bauen. Er hat das dann auch machen lassen mit extrem vielen Kanonen. Und das Ding ist dann in den Hafen hinausgefahren und nach wenigen hundert Metern ist es einfach gesunken, weil es zu viel Oberlast hatte. Ne? Also das Schiff ist einfach runter, ne? Ist gesunken. Und dieses Schiff ist, ich meine, vor vielen hundert Jahren gesunken und wurde dann, konnte wieder sehr gut geborgen werden, hat sich extrem gut gehalten aus verschiedenen Gründen, weil die Ostsee ist praktisch ein großer Kühlschrank, wenn wir mal so ehrlich sind. Also
ja, das weiß jeder, der mal da reinschwimmen geht.
Das auch, aber auch was Haltbarkeit angeht, weil was super gut ist, Salzwassergehalt ist nicht so hoch, es ist arschkalt, Es ist saudunkel. Also da halten sich Sachen einfach super gut. Und deswegen gibt es auch total viele Wracks und Schiffe, die aus der Ostsee untersucht werden. Deswegen war auch wegen brackiges Wasser und so. Atlantik hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sich das so lange hält. Aber wenn wir von Ostseeschiffen sprechen, ich habe einige andere tolle Dinge gefunden, die sich auch schon in Wracks versteckt haben. Ja, ich bin hängen geblieben an Bier, Champagner und Käse und Wodka.
Ah, kennt man das nicht aus der Titanic? Dass da Champagner. Nee, was wurde in der Titanic nochmal alles hochgeholt?
Also ich erinnere mich bei der Titanic auf jeden Fall, na, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich war oder ob es nur im Film war, dieses Gemälde von Rose, wie sie auf der Chaiselongue sitzt. In der Titanic wurde auf jeden Fall, weiß ich, die Geige von dem einen Geiger auf der Titanic gefunden, die auch noch sehr gut erhalten ist. Ich glaube, die Saiten sind teilweise gerissen, aber ansonsten kann man die sich angucken.
Aber Champagner ist ja schon mal mega geil, wenn man Champagner aus so einem Schiff rausholt.
Ja, auf jeden Fall. Und war beispielsweise in der Nähe von Finnland, also auch wieder Ostsee, unser Lieblingskühlschrank. 2010 wurde diese Flasche gefunden. Sie ist 175 Jahre alt. Und die wurde sehr gut untersucht. Und zwar von Chemikerinnen und Chemikern der Cornell University. Und sie wurde nicht nur untersucht, sondern sie wurde auch probiert. Man konnte das Ding nämlich noch trinken. Und ich finde sehr gut, wie sie es beschreiben. Der Champagner habe Note von Käse, nassem Hund, Tiergeruch, etwas Würziges, Rauchiges. Also erstmal nicht so geil.
Nee.
Aber es wurde wohl besser, wenn man das Ding dann hat atmen lassen. Sie beschreiben am Ende blumige und fruchtige Noten. 100.000 pro Flasche kriegst du sie.
Aber die ersten Beschreibungen klangen ja jetzt nicht so, als wäre das gesund.
Überhaupt nicht. Aber sie haben das auch untersucht chemisch und haben gemerkt, alles gut, kann man trinken, nichts Giftiges drin. Ist ein bisschen weniger Alkohol als heute drin, aber das erklären sie damit einmal, dass es früher kühler war und deswegen die Trauben nicht so krass gereift sind wohl. Und es war vermutlich weniger effiziente Hefe drin, deswegen auch weniger Wein.
Weniger Alkohol, genau.
Ja, aber wo ich ehrlich gesagt, also beim Weiterlesen, ne, wir müssen noch kurz über Champagner sprechen, da war verdammt viel Zucker extra zugesetzt. 140 Gramm Zucker pro Liter haben die da reingekippt, weil eben die Trauben
nicht
so
süß waren. Ich kann da nichts mit anfangen. Wie viel Zucker wäre denn normalerweise in Champagner?
Ja, nämlich der Punkt. Normal ist irgendwie so 6-8 Gramm pro Liter. Und in diesem damaligen waren 140 Gramm Zucker drin. Gebt ihr das mal. Also das ist wirklich eine süße Plörre. Und sie erklären das damit, verschiedene Erklärungen, aber eine Erklärung auch, dass vielleicht dieses Schiff nach Russland gefahren ist. Und in Russland war es wohl üblich, bis zu 300 Gramm Zucker pro Liter in seinen Wein reinzuhauen. Und es war auch völlig normal, abends am Tisch sein Weinglas zu bekommen und dazu ein Schälchen Zucker, um den Zucker da reinzuhauen. Was geht bitte bei den Leuten?
Hä, und das in Russland? Das macht für mich gar keinen Sinn.
Macht für mich auch gar keinen Sinn, aber es war
also für mich persönlich macht es Sinn, weil ich bin leider jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht so die krasse Weintrinkerin. Wenn, dann mag ich immer nur diese ganzen lieblichen, diese Limonadenweine, würde ich schon direkt sagen. Das mag ich am liebsten. Also so ein Schälchen Zucker zum Wein. Vielleicht könnt ihr mich das zur Weintrinkerin machen. Wir haben eine Frage über WhatsApp bekommen von Gabi Bachenböse. Die hatte eine brennende Frage, die sie uns zur Recherche gestellt hat. Es geht um Hundekot.
Ich hab's geahnt.
Ja, also ich weiß so, ich glaube, die ganzen HörerInnen, die wissen mittlerweile, wenn es um Fragen zu Themen wie Fäkalien oder, weiß ich nicht, anderen Körperflüssigkeiten geht, dann fragt man nicht irgendwie ein Institut oder Universität in der Nähe oder Mediziner oder Ärzte. Nee, man fragt uns. Ich glaube, das ist mittlerweile überall angekommen. Aber ist kein Problem. Also wir freuen uns trotzdem über jede Frage. Gabi fragt, warum liegen manche Hundehaufen wochenlang am ländlichen Straßen- oder Ackerrand, ohne zu verrotten, während andere innerhalb von 4-5 Tagen verschwinden? Hm. Ich denke, es hat etwas mit dem Bodenleben zu tun. Aber ob das stimmt, das fragt sie uns.
Okay, aber interessante Frage.
Ja, für Hundebesitzer bestimmt.
Ja, für mich auch, weil also man muss ja oft mal aufpassen, wo man hintritt.
Ja. Ja, ich muss auch sagen, ich habe viel gelernt während der Recherche über Hundekot. War auch zeitweise ein bisschen frustriert, weil ich dachte, wofür habe ich so lange Physik studiert, um jetzt den ganzen Tag mir alles Mögliche über Hundekot durchzulesen. Aber okay.
Okay, was hast du gelernt, Sina?
Ja, also die Zersetzung von Hundekot hängt mit zwei Sachen zusammen. Das eine ist die Ernährung, die der Hund hat, und das andere ist das Klima.
Klar.
Das umgebende Klima, wo der Hundekot eben drin liegt. Hunde sind ja omnivor, muss man vielleicht mal mit anfangen, ne, wenn es um Ernährung geht. Also sie sind Omnivore, so wie wir, die essen alles. Und wenn die Ernährung aber sehr proteinreich ist, also wenn sehr fleischhaltig ist oder so, dann dauert generell der Zersetzungsprozess von den Fäkalien länger. Im Gegensatz dazu, wenn man eher eine mehr pflanzlichere Nahrung hat, dann geht der Zersetzungsprozess schneller. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was so standardmäßig in diesen ganzen Hundefutter Trockenfutter und Nassfutter, was auch immer so ein ekliger Begriff Nassfutter drin ist. Oh. Aber es kommt mir immer sehr fleischig vor. Deswegen, das treibt natürlich die Zersetzungsdauer ein bisschen voran. Und dann zum Klima. Je wärmer es draußen ist, kann man sich denken, umso schneller zersetzt sich das Zeug. Wenn Kot auf einer Eisfläche liegt, dann dauert es sozusagen ewig, bis das mal zersetzt.
Was passiert, wenn Kot in der Ostsee?
Wer findet das Schiffswrack? Wer findet das Schiffswrack mit dem Hundekot? Und wenn es natürlich, wenn der Kot jetzt auf humushaltigem Boden liegt oder so, also auf einem Boden, wo viele Mikroorganismen mit drin sind, das ist auch sehr günstig für den Zersetzungsprozess. Ich habe gelesen, die durchschnittliche Zersetzungszeit von Kot in der Natur liegt bei 9 Wochen. Ich weiß also nicht, warum du jetzt Kot entdeckt hast, der innerhalb von 4 bis 5 Tagen verschwunden war. Ich glaube, das hatte andere Ursachen.
Vielleicht hat es jemand aufgesammelt.
Vielleicht hat es jemand...
Kam ein Hundebesitzer, ein anderer Hund, mit viel Reue nochmal zurück und hat sie doch
vielleicht
noch auf. Andere Hunde haben es gegessen, gibt es ja auch oft.
Das passiert leider sehr oft, ne? Also es wird wahrscheinlich eher daran liegen. Es kann auch sein, dass andere Tiere das essen, was ein Riesenproblem ist, weil viele Leute denken ja wahrscheinlich, dass Hundekot irgendwie für die Umwelt kein Problem ist. Es ist eher sowas wie Dünger ist. Ne? Es ist ja irgendwie, sind da bestimmt irgendwelche Substanzen drin, die sehr gut sind für den Boden oder für die Natur. Das stimmt aber leider gar nicht. Hundekot ist echt eine absolute Katastrophe. Da ist so viel Scheiße drin. Also literally ist da jede Menge Scheiße drin. Irgendwelche Bakterien natürlich, Salmonellen, E. coli kann da drin sein, Parasiten, irgendwelche Fadenwürmer. Wenn da Eier drin sind, bilden sich auch irgendwie Parasiten nach 2, 3 Wochen, wenn der Hundekot da rumliegt. Vielleicht hat auch mal jemand beobachtet, wenn Hundekot auf der Wiese liegt, die Wiese sieht danach nicht grüner aus. Ganz im Gegenteil, das Gras geht dann so langsam kaputt, weil das Zeug einfach extrem säurehaltig ist. Es ist nicht so, wie wenn eine Kuh irgendwie auf die Wiese kackt, da freut die Wiese
Aber sich. Aber warum? Was ist der Unterschied? Warum ist die Kuh so viel besser? Weil sie kein Fleisch isst?
Ja, ich glaube das zum einen. Das sind ja Herbivoren, ne? Das ist einfach einfachere Kacke für die Umwelt. Und ich weiß, also Kühe sind doch sowieso total krass, wenn es darum geht, was den Verdauungsmechanismus angeht.
Oder? Wiederkäuer.
Ich glaube, das wird nochmal, genau, da wird schon die ganze Vorarbeit geleistet. Deswegen passt das, glaube ich, besser. Ja, bei Hunden ist es leider anders. Und deswegen muss man Hundekot auch immer einsammeln, Freunde. Das ist wichtig. Deswegen glaube ich, liebe Gabi, dass dieser Kot, den du da gespottet hast, der nach 4, 5 Tagen weg war, dass der entweder eingesammelt wurde oder aufgefuttert. Weil einen anderen Grund kann ich mir eigentlich nicht. Oder du warst irgendwo in den Tropen unterwegs bei 45 Grad. Da kann es auch sein, dass der Kot sich dann irgendwie sehr schnell zersetzt hat. Aber eine andere Möglichkeit gibt es eigentlich nicht.
Ja, also vielleicht nur das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Weil ich denke auch, wenn man es nebeneinander hat. Also okay, ein Hundekotteil kann vielleicht im Gewächshaus gelegen haben. Gerade bei den tropischen Pflanzen geht es vielleicht schneller. Und der andere draußen auf
warst
der Eisfläche.
Warst du im Botanischen Garten
zufällig? Ja, dann könnte ich es mir erklären. Aber okay, interessant. 9 Wochen, verdammt lang. Okay.
Ja, ich habe auch gelesen, deswegen, man soll es immer einsammeln, ne? Weil es eben auch schlecht für die Umwelt ist. Kann auch ins Grundwasser gehen, ne? Und es gibt ja nun mal nicht nur 3 Hunde da draußen, es gibt ja unfassbar viele Hunde. Deswegen ist Hundekot ein Riesenproblem. Und der Bußgeldkatalog zum Beispiel in Baden-Württemberg, da zahlst du, wenn du auf öffentlichen Plätzen Hundekot hinterlässt, oder dein Hund, bis zu 150 Euro. Es ist also eine teure Angelegenheit.
Aber kann man nicht irgendwas aus, also sorry, Kühe mit ihren Hinterlassenschaften, die bringen uns ja was. Aber kann man nicht irgendwas aus Hundekacke, muss man doch irgendwas machen können?
Ja, da haben ganz viele Leute schon drüber geredet.
Ah, tatsächlich.
Dass man irgendwas, das ist eher natürlich.
Biogasanlage.
Biogasanlage, genau. Ich habe von einem Briten gelesen, Brian Harper hieß der. Den hat das so genervt, dieses Hundekotproblem in England, dass er eine Straßenlaterne entwickelt hat mit integriertem Biokomposter drin.
Also die Hunde können unten hinkacken und dann wird das gleich. Ach, lustig.
Nee, du musst es schon reinräumen. Also die BesitzerInnen sind schon gefragt, dass sie die Kacke dann in diese Laterne, an noch so ein Ding. Du brauchst dafür auch eine Papiertüte. Normalerweise gibt es ja immer diese Plastiktüten, die du hast. Ne? Leider geht das nur mit Papiertüte, weil Plastiktüte lässt sich nicht so leicht. Ne? Und dann musst du es in die Laterne reinwerfen, dann musst du so einen Hebel drehen und dann wird da eine Klappe innen drin geöffnet, sodass dann die Hundekacke direkt in den in diesen Biokomposter reinfällt.
Das ist ja genius. Okay, und wie viel Licht gibt jetzt ein Hundehäufchen?
Nicht so viel. Also man braucht 10 Hundehaufen für 2 Stunden Licht. Ist nicht so mega ergiebig eigentlich.
Okay.
Ich weiß allerdings jetzt nicht, was ich mich gefragt habe. Also 10 Hundehaufen für 2 Stunden Licht. Ich weiß nicht, ob diese Lampe dann auch wirklich gut abgedichtet ist. So.
Das stinkt nicht.
Für Gerüche. Ja, also sonst braucht diese Straße ja wahrscheinlich gar kein Licht, weil sowieso keiner da drüber laufen möchte.
Dann hat sich das Problem auch von selbst gelöst.
Ja, genau.
Zum Abschluss noch ein kleines Thema, was eigentlich mit dem ganzen Jeans- und Champagner-Thema von vorhin zusammenhängt, weil es geht um Archäochemie, was ja eigentlich auch so ein bisschen die Untersuchung von so einem alten Champagner ist.
Archäochemie.
Archäochemie.
Das, also von Archäologie und Chemie.
Oder ja, was? Ein Kompositwort. Und klar können die alten Wein und Champagner untersuchen, aber Archäochemie beschäftigt sich auch mit Vampiren. Das finde ich sehr spannend. Also Graf Dracula, nicht mit dem richtigen Vampir. Also, was heißt richtiger Vampir?
Ja, nur mit dem nicht richtigen
Vampir. Nur mit dem nicht richtigen Vampir. Und zwar mit Graf Dracula, beziehungsweise mit seinem historischen Vorbild, Vlad.
Den gab es ja wirklich.
Dracula.
Den, ich hoffe, den Herrn, Herrn, also den Herrn Dracula, genau. Gab es wirklich. Den, das jetzt Dracula. Nicht heißt, dass er ein Vampir war.
Ja, genau.
Den Mensch gab es.
Ja, aber so, wenn man auf seine Eigenschaften kommt, also der ist schon nicht so sympathisch. Er wird ja auch der Pfähler genannt, weil er eine Vorliebe für Hinrichtung für Pfählung hatte. Vielleicht kommt daher auch das, dass man angeblich Vampire mit einem Pfahl ins Herz, wie auch immer, ich kenne mich nicht so gut aus. Und ein zeithistorischer Text sagt, dass es ein Mensch gewesen sei, der die jungen Kinder praten ließ. Ja, auf jeden Fall, dieser Herr Dracula war nicht so der sympathischste Typ, aber er wird gerade untersucht. Und zwar von zwei Menschen, die sich ihrem ArchäochemikerInnen nennen. Es ist ein Team aus Kasachstan und sie sagen, sie können von historischen Gegenständen, die Menschen berührt haben, besessen haben, angefasst haben, damit gearbeitet haben, Rückschlüsse auf die Personen ziehen. Und das ist ziemlich crazy, weil zum Beispiel sie sich schon ein Hemd von Anton Tschechow angeguckt haben. Der hat ja wohl Tuberkulose und so weiter. Und sie wollen anhand von Dingen, die er angefasst hat, nachgewiesen haben, dass er eben tatsächlich Tuberkulose hatte, dass er sich beim Schreiben der Sachen, seiner Papiere, Romane, mit Schmerzmitteln betäubt hat. Und sie wollen nachgewiesen haben, dass er zwar Tuberkulose hatte, aber an einem Schlaganfall gestorben ist, weil sie ein Protein gefunden haben wollten, was nur produziert wird, wenn ein Mensch einen Schlaganfall hat. Also wie verrückt ist das? Die nehmen da einen Brief, kommen damit so Post-its, nehmen da so Sachen ab, dann suchen sie also Proteine und sagen, ja, der Mensch ist einem Schlaganfall gestorben, der das Ding in der Hand hat.
Entschuldigung. Mit Post-its mochte ich richtig gern.
Ja, so eine Art Post-its, also ungefähr.
Ja, ja, ich weiß.
Und sie haben da zum Beispiel auch schon Sachen von George Orwell untersucht und jetzt eben einen Brief von diesem Vlad Dracula. Ja, da wollen sie dann rausfinden, wie der vielleicht drauf war. Aber ich sag mal so, die historischen Dokumente lassen uns schon vermuten, der war einfach sehr unsympathisch drauf, ehrlich gesagt.
Nee, Julia, nee, die werden da jetzt ganz viel, weiß ich, was kann man da finden, so Oxytocin.
Ganz viel Oxytocin.
Ja, genau, einfach so ganz viele Stoffe. Ja,
bestimmt
werden irgendwie.
Vielleicht entdecken sie auch auf den Brief, den er da geschrieben hat. Also sie untersuchen jetzt seinen Brief, den er an eine Stadt geschrieben hat, dass er da bald hin will. Vielleicht findet man da sogar Tränen von ihm, die er vergossen hat, weil er so an seiner alten Stadt hing. Vielleicht wäre er doch ein ganz einfühlsamer Mensch.
Es war ein total lieber Kerl. Total Menschenfreund eigentlich. Ja, der Menschenfreund.
Bestimmt.
Also, das wird man rausfinden.
Das wird man rausfinden.
Alles widerlegen.
Ja, aber ich bin auf jeden Fall ein bisschen schockiert, wie man, wenn man mal dran denkt, wenn sowas echt möglich ist, was da schon so aussieht, was die Leute von meiner Computermaus mal in 500 Jahren ablesen oder von sonstigen Dingen.
Oder von manchen Tastaturen bei anderen Leuten.
Ja. Ich fand auf jeden Fall total faszinierend und weiß jetzt, es gibt das Forschungsgebiet Archäochemie. Wieder was gelernt.
Archäochemie.
Ja.
An alle euch da draußen, an alle ArchäochemikerInnen und alle HundebesitzerInnen und alle Champagner-Fans und alle
Brillenträgerinnen.
Wen haben wir vergessen? An alle Vampire. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt heute in unserer Folge. Fakt ab eine Woche Wissenschaft mit Julia Nestlin und Sina Kürz. Das sind wir. Schreibt uns doch gerne. Schreibt uns auch gerne nicht. Also, wenn ihr wollt und irgendwas über Fäkalien wissen möchtet, dann schreibt uns, aber auch zu anderen Dingen.
Irgendwie so entwickelt, ne? Ich rede auch sehr gerne über alles andere.
Ja, bitte. Ich weiß auch nicht, warum, aber es ist auch in Ordnung. 0174-432-158, eure Nummer für alle Themen.
Für alle Themen. Oder sonst auch, wenn ihr lieber per Mail schreibt, faktab@swr2.de. Oder ihr findet auch Sina Kürz, Eneas Ruf oder mich, Julia Nestlin, auf Instagram. Da freuen wir uns auch, von euch zu hören.
Bis bald. Genau, schreibt uns. Tschüss.
Thank you.